SWR 2. Fortsetzung folgt.
Daniel Mason. Oben in den Wäldern. Folge 4.
Am Abend des folgenden Tages traf ich wieder bei meiner Schwester ein. Ich stand noch in der Tür, als mir schon die Worte aus dem Mund purzelten. Das Haus, das Land, der Baum. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits alles durchgeplant. Wir würden noch im selben Monat mit dem Bau beginnen und im kommenden Frühjahr mit dem Anpflanzen. Sie folgte mir in die Stube. Aber die Mädchen, oh, ich hatte schon vor vielen Meilen beschlossen, dass ich sie mitnehmen würde. Dort würden sie es besser haben, weit ab von den lüsternen Blicken der Kaufleute in der Stadt und von den Versprechungen der ungebundenen Wanderarbeiter, die das Tal durchstreiften und leichtgläubigen Mädchen vom Leben im Wilden Westen vorschwärmten. Rumbold und unsere alte Dienstmagd Anne würde ich ebenfalls mitnehmen. Meine Schwester schüttelte den Kopf. »Sie verstehe das nicht«, sagte sie, »so weit weg. Und überhaupt besäße ich doch ein Stück Land am Foxkill, auf dem ich anbauen könne, was ich wolle.« »Eben nicht.« Ich kramte in meiner Tasche und holte einen der Äpfel heraus. »Was ist das denn?« Doch zu ihrem Entsetzen wusste sie die Antwort bereits. Ich lächelte. »Du hast 500 Morgen in Neuengland gekauft und das alles für einen Apfel?«
»Koste ihn«, sagte ich, wobei mir die Frucht, die ich in Fingern hielt, in dem düsteren Zimmer und in Abwesenheit von Tau und Wind schon beinahe selbst wie eine recht dürftige Gabe erschien.
Wieder schüttelte sie den Kopf. »Koste ihn«, beharrte ich. Eine Träne lief ihr über die Wange. »Wahrlich, ich musste verrückt geworden sein. Koste ihn! Aber ihr werdet verhungern«, sagte sie. »Bären und Wölfe werden euch auffressen. Koste ihn! Dann lass wenigstens die Mädchen bei mir«, sagte sie. Und als hätte man nach ihnen gerufen, hörte ich hinter mir ein schlurfendes Geräusch, und ich wandte mich um, und da standen sie und schauten mit großen Augen die schmutzstarrende Erscheinung an, die ihre Tante zum Weinen brachte. »Siehst du, du hast sie geweckt«, sagte Constance. Und dann bedeutete sie ihnen mit gebieterischer Stimme: »Alice, Mary, zurück ins Bett.« Arme Constance. Ihr war wohl nicht klar, dass ein Offizier der Franzosen- und Indianerkriege nicht nur Soldat war, sondern auch Diplomat, dafür ausgebildet, jede noch so kleine Gelegenheit auszumachen, die sich eignete, Allianzen zu schmieden. Wir, die wir damals unsere Kompanien nach Quebec führten, waren oftmals weit von unseren Kommandoposten entfernt und umgeben von Indianerstämmen, die ihr Fähnchen in den Wind hängten, so dass wir gezwungen waren, auf Schritt und Tritt Hilfe zu suchen, und sei es nur, um über einen vereisten Gebirgspass zu gelangen oder ein feindliches Lager zu umgehen. In Sachen Loyalität und Bestechung waren wir ausgewiesene Fachleute, geschult darin, jeden Vorteil zu nutzen, der sich uns bot. Ich griff in meine Tasche, kramte die letzten verbliebenen Äpfel hervor und warf sie in die Luft. 1, 2, Stiel über Kelch. Alice, Mary, fangt! Unser Umzug aufs Land. Manchmal siegt die Leidenschaft über die Vernunft. Wenn ein Wald einem Apfelbaum eine angenehme Heimstatt bietet, so bedeutet das nicht unbedingt, dass er einen Menschen ebenso bereitwillig aufnimmt. Doch während der Siedler, der einst die Hütte errichtet hatte, sich mit den Baumstämmen und Steinen begnügt hatte, die er vorgefunden hatte, standen mir alle Annehmlichkeiten der modernen Zeit zur Verfügung, um ein neues Haus errichten zu lassen. Was mir dazu allerdings fehlte, war eine Zufahrt. Der Standort lag bloß eine Meile entfernt von der Kutschenstraße, die beim Pfarrer endete, aber ach, was für eine Meile! Die Erinnerung an meine Entdeckung hatte die Strecke in meiner Fantasie beträchtlich zusammenschrumpfen lassen. Ich dachte nicht einmal mehr daran, dass ich das Pferd hatte stehen lassen müssen, um hierher zu gelangen. Umso größer war nun die Herausforderung für meine Helfer. Damals machten es sich so viele Zeitgenossen zur Aufgabe, die Wildnis zu erschließen, dass es sich als nahezu unmöglich erwies, fleißige Hände zu finden, die nach Arbeit suchten. Am Ende musste ich mich mit einer zusammengewürfelten Bande begnügen, die ich an den Docks von Albany auftrieb. 5 Holländer mit übler Verbrechervisage,
Ein Spanier, der in jeder freien Minute auf geradezu furchteinflößend verbissene Weise an einem Stück Holz herumschnitzte, und zwei Schwarze, Sam und Thomas, nach deren Herkunft ich gar nicht zu fragen brauchte. Ihre Narben, die in der sengenden Herbstsonne glänzten, sagten mir alles, was ich wissen musste. Sam hatte seine Gattin Betsy dabei, die für die Arbeiter kochte und allgemein dafür sorgte, dass ein einigermaßen zivilisierter Umgang herrschte. Ohne ihre herrische Art wären die Männer, die allesamt zur Trunkenheit neigten, einander sofort an die Gurgel gegangen. Aber keine eiserne Faust kann eine solche Ansammlung von Raufbolden komplett im Zaum halten. Mitte des Monats hatte einer der Holländer einen Landsmann erstochen, und der Spanier war mit dem Hausmädchen des Pfarrers durchgebrannt. Glücklicherweise tat ich einen Zimmermann aus dem nahegelegenen Oakfield auf, der uns mit seiner Truppe zu Hilfe kam und das Haus in Windeseile fertig baute, während ich den Rest meiner Männer die Felder roden und einen Brunnen anlegen ließ. John Carpenter hieß der Zimmermann. Die Wege des Herrn sind unergründlich, zumal er einer Familie von Schustern entstammte. Er wunderte sich über die alte Hütte und schlug vor, sie zu einer Gartenmauer umzubauen. Aber davon wollte ich nichts wissen. Wer die Geschichte nicht ehrt, den wird sie heimsuchen. In England waren auf dem Gelände unseres Herrenhauses regelmäßig römische Münzen aufgetaucht. Als wir die Trümmer durchstöberten, kamen wir zum Schluss, dass das Häuschen einst aus einem einzigen Zimmer und einem Dachboden mit Schlafkammer bestanden hatte. Wir fanden Überreste eines grob gezimmerten Tisches, die verrostete Klinge einer Axt und in der Ecke eine verstaubte Truhe, in der eine Bibel lag. Die Seiten waren brüchig und übersät von winzigen Randbemerkungen, die, abgesehen von Zitaten aus der Heiligen Schrift, schwer zu entziffern waren. Dieser Fund ließ darauf schließen, dass der frühere Bewohner kein unzivilisierter Siedler war, sondern ein frommer, gottesfürchtiger Mann. Zu diesem Zeitpunkt hatte Mr. Carpenter sich bereits einverstanden erklärt, die Geister des Häuschens nicht weiter anzutasten. Nachdem wir einen neuen Dachbalken eingezogen und das Dach gedeckt hatten, verputzte er die Wände und verlegte einen neuen Fußboden, wobei er nur einen einzigen Durchgang ließ, der die Hütte mit dem neuen Haus verband, das seinerseits von recht schlichter Bauweise war, zwei Stockwerke hoch und drei Joche breit, mit einem Dach, das steil zu einem zentral errichteten Schornstein anstieg und hinten zu einem einzigen Stockwerk wieder abfiel. Und die Vorsehung war uns gnädig, denn nach dem Tag, an dem unser Zimmermann die Fenster aus Oakfield mitbrachte und einbaute, kam des Nachts unser erster Frost. Damals sah es schon ganz ähnlich aus wie heute. Die Fassade in einem schönen Zitronengelb, weiße Fensterläden und eine hoch aufragende schwarze Eingangstür. Ein Haus von annähernd perfekter Symmetrie, wäre es nicht auf der linken Seite eine Elle zu breit geraten. Vor der Haustür pflanzten wir den Schößling, der zu der edlen Ulme heranwachsen sollte, die uns, nunmehr 40 Fuß hoch, im Sommer Schatten spendet. Dann kehrte ich nach Albany zurück, um meine Möbel und meine Töchter zu holen. Mein Obstgarten gedeiht. Und so kam es, dass sich meine kleine Familie in dieser abgelegenen Gegend, in den Wäldern im Norden von Massachusetts, niederließ. Ich gestehe, es gab Tage, an denen mir der Glaube an mein Unterfangen zu schwinden drohte. Ich erinnere mich noch bestens an die elende Kälte, die uns auf unserer Reise begleitete, an das doch recht einfache Gasthaus, in dem wir Schutz suchten. Am Tag, als wir endlich unser Ziel erreichten, war ein eisiger Regen gefallen, die Welt war von glitzerndem Glas überzogen, und die Mädchen starrten mit großen Augen auf den kristallenen Palast, der auf sie wartete. Hinter uns im Schlitten knarrten die Möbel, die Hämmer des Pianofortes schlugen gegen die Saiten. Ach, dachte ich, hätte ich doch bis zum Sommer gewartet, um ihre Geduld mit klaren Bächen und wilden Beeren zu belohnen. Zwei solch zarte Kinder ihrem Zuhause zu entreißen. Ich kam mir vor wie ein Arzt, der dem Patienten ohne Betäubung die Organe herausschneidet. Und all das, damit ihr Vater seiner Leidenschaft frönen konnte? Was hatte ich nur getan? Doch die Würfel waren gefallen und es gab viel zu tun. Wie schnell vergingen von da an die Monate. Im Februar schnitten wir frische Triebe vom Baum. Im März pfropften wir sie in Wurzelstöcke ein, die wir dann im April einpflanzten. Im Sommer wuchs unter den wachsamen Augen des Mutterbaumes ein ordentlich angelegtes Viereck von 100 Setzlingen heran. Im dritten Herbst unserer Zeit dort trug der erste Baum Früchte. Im folgenden Jahr blühten 47 Bäume und im fünften Jahr waren es 93. Im September jenen Jahres erntete ich 2397 Äpfel, abzüglich derer, die ich Freunden und Bekannten überlassen musste. Wir waren bereit, sie auf den Markt zu bringen. Nun stellte sich die Frage, wie wir unseren Apfel nennen sollten. Die Natur schert sich nicht um die Namen, die der Mensch ihren Erzeugnissen gibt. Und doch muss man hier sorgfältig abwägen, denn ein unaufmerksamer Obstbauer läuft Gefahr, dass der Volksmund ihm diese Arbeit abnimmt. Mr. Lee aus Bettsbridge kann mit dem Namen, den man seinen blassen, paarweise wachsenden, runzligen Äpfelchen gegeben hat, genauso wenig zufrieden sein wie Mr. Palmer mit dem Namen, den seine länglichen, braunen Äpfel tragen, die so seltsam schmecken. Sowohl der schneereiche Winter als auch die langen Sommerabende hatten meinen Töchtern und mir viele Stunden freier Zeit beschert, um über den Namen nachzudenken, den unser Apfel tragen sollte, wenn wir ihn der Welt präsentieren würden. Meine Töchter, die das Veredeln gelernt hatten, bevor sie lesen und schreiben konnten, hatten noch keinen allzu umfangreichen Wortschatz, aber was ihnen an Wissen fehlte, machten sie durch Instinkt wieder wett. Als ich ihnen die Liste der im pomologischen Handbuch verzeichneten Sorten vorlas, bejubelten sie ihre Favoriten, wobei sich Marys ernste Miene immer dann aufhellte, wenn ein Apfel die Bezeichnung königlich trug. Während ihre schalkhafte Schwester lautstark für Sorten wie Wintermonster, Eberschnauze oder hübsche junge Magd stimmte. Doch so ganz vermochte die beiden kein Name zu überzeugen, und auch für die Sitte, den Apfel nach dem Ort zu benennen, wo er angepflanzt wurde, konnten sie sich nicht erwärmen. Nein, der Apfel sollte den Namen unserer Familie tragen, denn abgesehen von dem rotznasigen Knaben waren ja wir es gewesen, die ihn als Erste gekostet hatten. Aber wie genau sollte er heißen? Schnell verwarfen meine Töchter Osguts Pepping als zu gewöhnlich, Osguts Meister als zu eingebildet, Osguts Rose als zu blumig, Osguts Bester als zu anmaßend, Osguts Bell als zu französisch, Osguts Ernte als zu nüchtern. Osguts Roter wurde den leichten Grüntönen, die ihn so reizvoll machten, nicht gerecht. Osguts Dessert klang wie ein Gebäck. Osguts Süßer entsprach nicht der Komplexität der Aromen. Zum traurigen Schicksal von Osguts Gattin möchte ich mich nicht äußern. Abend um Abend spielten wir dieses Spiel. Eine Zeit lang schien es, als hätten wir uns für Osguts Schöner entschieden. Dann war Osguts Ruhm für eine Weile der neue Favorit, bevor die Mädchen diesen Namen schließlich als zu martialisch abtaten. Ich hatte das Gefühl, dass ich mit meinem Latein am Ende war und erwog sogar, ihn schlicht Osguts Apfel zu nennen. Die Suche nach dem perfekten Namen verlor ihren Reiz. Immer öfter verbrachten wir unsere Abende mit Lesen oder Singen. Mary konnte mit ihrer Stimme die Engel bezirzen, und Alice spielte so wunderschön Querpfeife, dass es jedem, der sie hörte, zur Freude gereichte. Gemeinsam komponierten wir mehrere Balladen über unsere Wälder und die Tiere, die darin lebten. Doch insgeheim dachte ich immer noch über meinen Apfel nach. War das meine Pomomanie? Allzu oft hatte man mich schon falsch eingeschätzt. Ein Mann, den man einmal für verrückt hält, bleibt bis ans Lebensende wachsam. Aber was vermochte mich zu befriedigen? Denn ein Apfel ist bloß ein Gegenstand. Doch das, wonach ich suchte, ging über das Gegenständliche hinaus. Es ließ einen staunen und bereitete mehr als bloß Vergnügen. Ihm haftete etwas Unermessliches, etwas Überirdisches an. Es verzauberte die Menschen. Diese Worte trug ich schließlich mit großer Beredsamkeit meinem kleinen Publikum vor. »Meinst du ein Wunder?« fragten sie sofort.
Einige Anmerkungen zur Technik des Obstanbaus. Schon lange habe ich darüber nachgedacht, ein Buch über technische Belange zu schreiben, da ich hier im Laufe der Jahre viele Erkenntnisse gewonnen habe, die anderen Obstbauern helfen könnten. Für den Moment möchte ich mich allerdings darauf beschränken, meine Haltung zu einigen hitzig geführten Debatten unserer Profession beizusteuern. Die Bäume beschneiden sollte man stets mit Maß und Ziel. Manche entfernen bloß einander kreuzende Äste, andere trimmen die jungen Bäume so, dass sie eine gleichmäßige Form erhalten. Dem, der solches bevorzugt, werde ich es kaum verbieten können, aber so wie meinen Kopf eine widerspenstige Mähne ziert, mag ich auch meine Bäume. Hin und wieder entferne ich einen toten Ast, aber mit Amputationen bin ich generell vorsichtig, denn auch tote Äste dienen einem Zweck. Und sei es einem nistenden Vogel, der über meinen Garten wacht. Eidechsengalle hilft nicht gegen Fäulnis. Bäume zu bemalen ist eine furchtbare Unsitte. Der einzige Schmuck, der sie zieren sollte, sind Moos und Flechten. Dass es Glück bringt, einen Stein in eine Astgabel zu stecken, mögen kleine Kinder glauben. Wie jeder Zauber verliert er seine Kraft, wenn man ihn allzu oft anwendet. Vorsicht vor Schnecken ohne Schneckenhaus. Stachelschweine lassen sich nicht durch Zäune ganz gleich welcher Art fernhalten. Schon der Versuch ist töricht. Manchmal wird man durch Schaden klug. Wilkinsons Phosphatdünger verspricht mehr als er hält und zwingt den Baum zu vorzeitiger Reife. Ein ähnlicher Betrug ist Powells Aschedünger. Entgegen den Angaben auf dem Etikett wurde Plinis Biphosphatdünger nicht von Plinius entwickelt, dem römischen Autor der Naturgeschichte, sondern von einem Mann namens Pliny Norton aus Worcester, der dies bewusst unterschlägt. Zum Thema Dünger möchte ich hier ein kurzes Geständnis ablegen. Vor ein paar Dutzend Jahren wurde mir angetragen, dass mich ein gewisser Mr. Flood aus Bettsbridge auf dem Marktplatz verleumdete und herumerzählte, was schon damals ein alter Hut war, dass ich verrückt geworden sei. Natürlich wusste ich, dass der Mann bloß neidisch auf mich war. Viele Jahre zuvor hatte Flood, der überzeugt war, er werde als Landwirt reich werden, einige Indianer dazu gebracht, ihm ein großes Stück Land zu überlassen, indem er ihnen beträchtliche Zahlungen in Aussicht stellte. Wie zu erwarten war, blieben die Gelder aus. Als die Indianer vor dem obersten Gerichtshof Einspruch einlegten, brachte Flood das Gerücht in Umlauf, die Männer würden seine Tochter belästigen, hätten Vorräte aus der Garnison gestohlen etc. Das weckte den Zorn der örtlichen Miliz, und eines Nachts wurden die Indianer, die inzwischen in ganz ärmlichen Verhältnissen lebten, von einem wütenden Mob überfallen, der einen von ihnen tötete, um ein Exempel zu statuieren. Die übrigen wurden fortgejagt, zunächst zu der kleinen Mission in Corbury Junction und von dort aus weiß der Himmel wohin. Nachdem er sich auf diese Weise sein Land gesichert hatte, errichtete Flood einen der größten landwirtschaftlichen Betriebe der Gegend. Doch die Erträge ließen zu wünschen übrig. Schädlinge fraßen sein Getreide, die Euter seiner Kühe entzündeten sich und einer seiner Knechte starb an einer vergifteten Kartoffel. Die schiere Größe des Anwesens sorgte zwar dafür, dass sich der Schaden in Grenzen hielt, aber der alte Flood war trotzdem nicht zufrieden, denn eigentlich hatte er Äpfel anbauen wollen. Osgoods Wunder hatte sich im Bezirk bereits als das Nonplusultra etabliert, und eines Tages kam Flood zu mir und wollte Triebe von meinem Baum kaufen. Ich lehnte ab und teilte ihm mit, ich würde meine Früchte um jeden Preis von seinen blutigen Machenschaften fernhalten. Mit hängenden Schultern schlich er davon, und ich dachte schon, die Sache sei erledigt, als ich eines Morgens in den Garten ging und bemerkte, dass jemand ein paar Äste abgeschnitten hatte. Mir war sofort klar, ich war bestohlen worden. Wegen möglicher Konkurrenz machte ich mir keine Sorgen. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir bereits, dass sich Osgoods Wunder nirgendwo anders pflanzen ließ. Ich habe keine Ahnung, welche magische Verbindung zwischen den Äpfeln und diesem Fleckchen Erde bestand. Aber anderswo angepflanzt, kommt bloß eine gewöhnliche, unscheinbare Frucht heraus. Dessen ungeachtet ärgerte mich der Diebstahl. Und als ich mich Rumbold anvertraute, war er nicht minder empört. Gemeinsam heckten wir einen perfekten Racheplan aus, dessen einziger Schönheitsfehler darin bestand, dass wir 3 Jahre warten mussten, bis er sich in die Tat umsetzen ließ. Denn so lange dauerte es, bis der aus einem gestohlenen Trieb gezogene Apfelbaum bei Flatt Früchte trug. Als der alte Dieb dann voller Zorn feststellen musste, dass an dem Baum auf seinem verfluchten Boden bloß mehlige, runzelige Äpfel wuchsen, schickte ich Rumbold in seine Gegend, um sich mit Flatts Gärtner anzufreunden. Regelmäßig trank er mit ihm, und eines Abends, er tat so, als sei er bereits angetrunken, erzählte Rumbold ihm im Flüsterton von dem großartigen Dünger, dem Geheimnis meines Erfolgs. »Wirklich?« fragte der Gärtner. »Und manchmal heißt er mich sogar mitmachen«, sagte mein treuer Bursche. Deshalb sieht man bis heute, wenn man des Morgens an dem Anwesen vorbeikommt und in Flatts Apfelplantage späht, den fleißigen Bauern, seine Gattin, seine 3 Töchter und seine Enkel, allesamt mit rotem Gesicht und nacktem Hintern am Fuße des verfluchten Apfelbaums hocken, im Glauben, dass ihnen ihre Notdurft den ersehnten Ruhm einbringt. Warum ich Junggeselle blieb? Gelegentlich fragt man mich, warum ich immer noch Junggeselle sei, ob es nicht einfacher sei, wenn ich mir eine Gattin nähme. Die naheliegende Antwort lautet, dass ich bereits 2-mal verheiratet war. Ich liebte meine beiden Gattinnen von Herzen, und ihr Ableben stürzte mich in tiefe Trauer. Oft suchen mich Erinnerungen an Julias süße Lippen und an Hannas Figur heim. Dann wünsche ich mir, wir hätten gemeinsam alt werden und unsere Sorgen und Schmerzen teilen können. Doch wer um einen verlorenen Freund trauert, wünscht sich nicht zwangsläufig einen neuen. Pomona ist meine Geliebte. Allzu oft spüre ich auf mir die hungrigen Blicke von Witwen aus Albany oder von einsamen Bäuerinnen, die mich an die Leine nehmen wollen. Aber wie soll jemand meine Leidenschaft verstehen, dem noch nie ein Bajonett in die Brust gerammt wurde, das mit einem herbstlichen Pepping versüßt war? Dennoch wäre es nachlässig von mir, wollte ich nicht zumindest einige Anmerkungen zum Junggesellendasein und zu den Verlockungen der Ehe machen. Ein junger Mann auf Brautschau ist gut beraten, den Apfelanbau zur Profession zu wählen. Aus unseren Märchenbüchern erfahren wir, dass der Ritter bei den Frauen besonders hoch im Kurs steht. Nun, ich war selbst Soldat und kenne die schüchternen Augen, die durch einen leicht geöffneten Vorhang ein vorbeiziehendes Regiment bestaunen. Und doch behaupte ich, dass nichts die weibliche Fantasie mehr anregt als der Anblick eines Apfels. Ist es ein Zufall, dass unsere Künstler ausgerechnet die Malus Domestica gewählt haben, um die verbotene Frucht darzustellen, die Eva in Versuchung führte? War nicht Eva selbst ein Trieb, geschnitten von Adams Rippe? Doch als ich hierher kam, war ich bereits ein alter Mann von 50 Jahren und obendrein kein sonderlich hübscher. Die Zeit hatte meine Stirn zerfurcht, meinem Kinn mehrere Kameraden verpasst und meine Ohren- und Nasenlöcher gegen die Kälte großzügig mit Haaren bedacht. Dennoch erbot sich bereits in meinem 2. Jahr die Magd meines Nachbarn V., die von meinen Äpfeln gekostet hatte, mir bei der Ernte zu helfen. Im Obstgarten versuchte sie mich zu kitzeln und bat mich mehr als einmal, die Leiter zu halten, während sie hinaufstieg, was ich wohlweislich ablehnte, ahnte ich doch, welch Anblick mich erwartete, hätte ich nach oben geschaut. Doch wie groß die Versuchung auch war, mein Garten stand für mich stets an erster Stelle. Habe ich hin und wieder getändelt? Mag sein, aber ich werde mich nicht damit aufhalten, an dieser Stelle davon zu berichten. Ich kenne die Gerüchte darum, wie ich in den Besitz der Triebe von Mrs. Kirkpatricks gestreifter Winterparmähne gelangt bin, obgleich sie die preisgekrönten Bäume ihres Mannes seit dessen Tod hütet wie ihren Augapfel. Ich will hier keinen Kommentar abgeben, der den Ruf dieser guten Frau beschädigen könnte. Was im Hain geschah, bleibt unser Geheimnis.